Im Nachhinein kann ich dir nur recht geben. Wahrscheinlich war das so essentiell und wichtig für uns als Band, um uns wieder neu zu orientieren, dass es uns überhaupt noch gibt. Genau.
Manchmal braucht man einfach eins auf die Schnauze von irgendwas, damit man aufwacht. Wahrscheinlich ist ein Teil von dem drin. Vielleicht ist auch ein Teil davon drin, dass man sich dann irgendwie schönredet im Nachhinein. Keine Ahnung, es ist einfach nur total schön, dass es uns wieder gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, ein Audio- und Videopodcast, in dem ich mit unterschiedlichen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sowohl auf YouTube als auch überall, wo es Podcasts gibt, über das Scheitern spreche. Meine heutigen Gäste, diesmal nicht persönlich, sondern über Zoom, die Band Sportfreunde Stiller. Einigen von euch dürfte sie sicherlich schon vor gut 20 Jahren bereits ein Begriff gewesen sein, so geht es jedenfalls mir. Andere wiederum kennen die Sportfreunde spätestens nach ihrem WM-Hit 54, 74, 90, 2006. Und wer mein letztes Tagebuch des Scheiterns gesehen hat, hat schon eine Idee davon, worüber wir gesprochen haben. Daher halte ich mich an der Stelle kurz. Es geht ums Weitermachen. Nach einer langen Pause, denn es war still um die Sportfreunde. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Darum, was Erfolg eigentlich ist, schließlich sprechen wir hier nicht nur mit einer der erfolgreichsten Band Deutschlands, sondern jeder definiert Erfolg anders. Aber gerade in der zweiten Halbzeit wird es richtig spannend. Wie steht es um unsere Fehlerkultur? Was bedeutet Scheitern eigentlich? Was kann man sich von Kindern abgucken, auch wenn es als Eltern sicherlich schwierig ist, beim Fehlermachen zuzusehen? Und sagen uns Glückskekse wirklich die Zukunft voraus? Das und vieles mehr klären wir in dieser Folge, über die ich mich besonders freue, denn zum einen habe ich mega peinlich Peter schon vor Jahren im Zug auf dem Weg zur Arbeit natürlich verschlafen und mit Zahnpasta in der Fresse nach einem Interview gefragt. Zum anderen haben die drei aber auch wirklich sehr interessante Sichtweisen und wer dem Ganzen hier schon länger folgt, weiß, Scheitern für Anfänger gibt es unter anderem, weil ich vor Jahren den Wunsch hatte, die Gespräche, die ich oft nach Drehs mit einigen Künstlern und eventuell mit 2, 3 Hopfentees intus hatte, am liebsten mit dem Rest der Welt geteilt hätte. Weil es mir oft danach besser ging und ich gemerkt habe, jo, das sind auch nur Menschen, die genauso strugglen wie wir, auch wenn es von außen nicht immer so aussieht. Und nach dem Gespräch plädiere ich fast schon dafür, dass die Jungs einen eigenen Podcast irgendwann machen sollten. Aber dieses Format gibt es natürlich nicht nur aufgrund kurzer Nächte in irgendwelchen Bars, sondern weil es auch die Patreons und finanzielle UnterstützerInnen möglich machen. Daher danke an euch. Und wer sich dem Scheiterhaufen anschließen und dafür sorgen möchte, dass es weiterhin dieses Format gibt, kann dies entweder auf patreon.com/MaggieHerker oder über PayPal tun. Links dazu findet ihr wie immer in der Infobox oder in den Shownotes. Hierdurch bekommt ihr alle Folgen vor allen anderen und weitere Specials. Aber genauso wichtig ist es natürlich, diesen Podcast gut zu bewerten, geht auch super schnell und den Kanal auf YouTube zu abonnieren, denn wir sind kurz davor, die 5000 Abonnenten zu knacken. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Liked das Video, kommentiert es sehr gerne und lasst mich an euren Gedanken teilhaben, aber am Ende folgt eurem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger.
Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Das war wahrscheinlich der kürzeste Applaus, den ihr bisher gehört habt. Ihr ahnt es, es geht heute um Scheitern. Jedoch bin ich der Meinung, man muss erstmal definieren, was ist eigentlich erstmal Erfolg, bevor man über Scheitern spricht. Und da würde mich interessieren, was für euch Erfolg ist, Stand heute. Aber wie sich diese Definition vielleicht auch im Laufe der letzten 20, 30 Jahre so verändert hat.
Ja, es ist, ich fange mal an, hier ist der Flo, ich bin der Schlagzeuger der Band, man kann es aber ja eh sehen, glaube ich auch. Erfolg ist ja aus verschiedenen Perspektiven zu definieren, entweder ein persönlicher Erfolg oder ein geschäftlicher Erfolg. Und da wir ja natürlich eine Band sind seit vielen Jahren, haben wir natürlich den ein oder anderen kleinen Erfolg geschäftlicher oder wirtschaftlicher Art schon gefeiert. Aber ich würde jetzt mal sagen, und da spreche ich vielleicht sogar für uns alle drei, dass unser größter Erfolg aktuell ist, dass wir es geschafft haben, nach einer Abstinenz der Musik von 5 Jahren oder von uns selbst, dass wir wieder zusammengefunden haben und überhaupt wieder Musik machen zu können, wieder in einem Einklang und mit einer Leidenschaft, mit einer gemeinsamen Musik machen. Das war jetzt in dem Rückblick von 5 Jahren nicht unbedingt zugegeben. Deswegen würde ich sagen, das ist unser aktuell größter Erfolg. Der ist aber sowohl geschäftlich als auch persönlich zu definieren.
Also für mich ist es so, wenn ich als Musiker das Wort geschäftlich höre, dann stellt's mir immer irgendwelche Dinge auf. Also so, also es ist natürlich total wichtig, dass das sich alles rechnet, aber für mich ist es halt rein emotionaler Natur. Wie sind wir unterwegs? Wie geht's uns? Haben wir Spaß? Wie fühlt sich der Kontakt mit den Leuten auf der Bühne an? Wie fühle ich mich an? Also so, manchmal kann es halt sein, dass man auf einer total großen Bühne steht und irgendwie vermeintlich tanzen alle, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass alles irgendwie gerade Kacke ist und überhaupt nicht bei mir ankommt. Das ist, glaube ich, es ist so eine innere Haltung zu den Dingen, die passieren, so eine Verbindung. Einfach eine reine Bauchverbindung in Bezug auf Musik.
Ja, das finde ich auch, das kenne ich auch, das Gefühl. Ja, also natürlich kann man es als Erfolg werten, wenn jetzt ein Lied bei ganz, ganz vielen Menschen super ankommt. Aber ich finde, dieser Erfolg kann sehr schnell was Fades haben, wenn das sich nicht widerspiegelt, so bei uns im Gefühl oder im Bandgefüge. Also so ein Hit ist irgendwie natürlich cool, aber wenn es sich nicht gut anfühlt in der Band, ist es auch sehr, sehr schnell uncool. Also,
sprichst du da jetzt aus Erfahrung? Also war das bei euch so schon mal?
Ja, das war schon mal, dass sich es einfach in der Band nicht gut angefühlt hat, dass wir uns nicht gut verstanden haben und dass wir, wie Rüde es ja beschrieben hat, große, in Anführungsstrichen erfolgreiche Konzerte zum Beispiel gespielt haben, die sich nicht gut angefühlt haben. Also das kennen wir schon auch. Und gleichzeitig können ganz kleine Konzerte mit ganz wenigen Zuschauern den größten Spaß bedeuten und total gelungen sein.
Und ist man dann auch ein bisschen sauer oder verwirrt auf sich selbst, wenn es darum geht, Mensch, ich müsste doch jetzt eigentlich glücklich sein. Ich habe doch jetzt eigentlich, wir haben doch jetzt gemeinsam den Hit oder spielen eben vor ausverkauften Riesenhallen, in ausverkauften Riesenhallen. Ich müsste mich doch jetzt gut fühlen, wir müssten uns doch jetzt gut fühlen. Also da hat man wahrscheinlich nicht auch direkt eine Lösung parat, oder?
Nee, manchmal hat man keine Lösung. Manchmal spürt man es aber auch nicht gleich so. Also das ist so, das ist auch oft was Subtiles, was so passiert. So man denkt nur so, was ist denn los und so, irgendwie ja geil, aber irgendwie auch nicht so. Also das ist auch ein Prozess und ein sich gegenseitig kennenlernen und reflektieren drüber.
Ihr habt es jetzt auch gerade schon erwähnt, ihr habt eine kleine Pause gemacht. Über die wundere ich mich so ein bisschen insofern, wie über die berichtet wird und auch ehrlich gesagt, wie ihr darüber spricht. Ich weiß nicht, ist es bei Musikern so wie mit Hundejahren? Also, dass wenn man jetzt 5, 6 Jahre weg ist, dass das so eine riesen Zeitspanne ist, muss man sich da Sorgen machen? Haben ja auch viele Anspielungen drauf gemacht und wollten darauf hinaus, habt ihr euch gestritten, habt ihr euch nicht gestritten? Und Flo hat in einem Interview gesagt, ja, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn wir uns gestritten hätten. Wie seid ihr denn jetzt in dieser ganzen Promophase mit dem Thema umgegangen? Hat es euch nicht irgendwann auch genervt?
Nee, eigentlich genervt überhaupt nicht. Es ist mehr oder weniger ja auch eine Form der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und man kann natürlich immer sagen, ich will nach vorne schauen, aber ich glaube, kein Blick nach vorne funktioniert, wenn man nicht auch zurückblickt. Und es ist ja auch irgendwie kürzere Aufarbeitung. Wir haben jetzt kein Krisengespräch gesucht, wo wir uns 8 Stunden zusammengesetzt haben und die letzten 5 Jahre Revue passieren haben lassen. Es gehört dazu, wenn man 27 Jahre gemeinsam Musik macht, auf engstem Raum und auf nächster Emotionalität unterwegs ist gemeinsam, dann passieren halt auch Dinge, dass man sich auch mal auseinanderdividieren muss. Du hast ja jetzt ja gerade gesagt, 5 Jahre kam für dich jetzt nicht lang vor. Wenn man natürlich davon lebt, nicht nur, sage ich wieder das Wort, aber es ist nun mal auch unser Beruf. Ich habe eine Familie, die muss ich ernähren und das mache ich oder das machen wir mit der Musik. Also nicht nur auf wirtschaftlicher Basis, sondern auch auf emotionaler Basis. Dann sind sogar 2 Jahre das nicht miteinander kommunizieren oder nicht miteinander auftreten furchtbar lang. Und wenn dann auch noch unterschiedliche Sichtweisen auf diese Pause basieren, also einer braucht die Pause sehr viel mehr und sehr viel länger, der andere flippt völlig aus, wenn er 3 Wochen nichts zu tun hat, dann ist das teilweise furchtbar, vor allem für den, der halt weitermachen will. Und deswegen war das für uns sehr, sehr einschneidend und natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema, zu dem auch nicht klar war, ob es nur Pause ist oder vielleicht ein Zustand, der für immer währt.
Genau, das war, glaube ich, das Problem unserer, in Anführungsstrichen, Pause, dass wir nicht uns einig waren und gesagt haben, so, jetzt machen wir 5 Jahre Pause, das ist für alle gut und danach geht's weiter. So, diese Ungewissheit, das war halt die Problematik. Und dass wir unterschiedliche Sichtweisen hatten, die wir nicht so zusammenbringen konnten, so in dem Moment.
Habt ihr da jetzt irgendwie was verändert, damit das vielleicht in Zukunft besser wird? Weil man soll ja aus Fehlern, vermeintlichen Fehlern, lernen.
Ja, wir haben jetzt nicht bewusst was verändert. Ich glaube, das schwelt so ganz klar jetzt zwischen uns, dass dieser Zustand zu vermeiden ist. Und du hast vorher gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, wir hätten streiten sollen. Das trifft es eigentlich genau. Wir haben nicht mehr gesprochen oder sehr selten gesprochen über Gefühlszustände, über Aussichten, individuelle Perspektiven. Und das führte halt dazu, dass irgendwann eine Blockade kam. Und ich glaube, wir sind uns alle sehr bewusst, dass wir das in der Form nicht mehr wollen und viel aufmerksamer sind, schneller ansprechen. Du, pass mal auf, so kannst du das nicht sagen. Oder du vergisst jetzt, dass ich das und das gern hätte. Also ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt viel aufmerksamer sind. Genau.
Darf ich dich kurz was fragen? Und zwar, weil du vorhin gemeint hast, ich habe mich gewundert, wie ihr darüber gesprochen habt. Über was hast du dich gewundert?
Also ich habe diese 5 Jahre, also ich habe die euch gegönnt. So, also ich habe mir eigentlich gedacht, ich finde kreative Prozesse, da müsst ihr mich natürlich korrigieren. Manchmal braucht man Ruhe, manchmal braucht man auch vielleicht wieder die Langeweile, um wieder kreativ sein zu können. Und ich finde, Musikindustrie, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, ist darauf aufgebaut, dass immer wieder ganz schnell neues Zeug her muss. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig anstrengend ist, weshalb ich nicht ganz verstanden habe, warum man euch jetzt so diesen Strick draus dreht. Mensch, ihr wart 5 Jahre weg. Ich war eher so, ich gönne euch die Zeit.
Schön. Das sagst du sehr schön. Und ich finde auch, es ist halt so, das ist eine Mischung zwischen, das ist ein gutes Zu-sich-Sprechen. Hey, wir brauchen die Zeit. Lass sie uns gönnen und gut zueinander sein. Und vielleicht schafft es eine bessere Basis der Produktivität, in so einer Weise auf sich zu blicken, als dass man sich irgendwie gegenseitig was vorwirft, dass man halt anders unterwegs ist. Das wäre ein Wunschzustand, dass man sich das selber als Künstler sagt. Wir sind natürlich 3 verschiedene Menschen in der Band und jeder tickt in eine andere Richtung. Und was für den einen kurz ist, ist halt für den anderen lang. Und daraus so ein gemeinsames Ding zu finden, ist wie bei allen Themen, die man so als Band hat, so die ganz große Kunst. Und ich finde es jetzt so, nach all den Jahren, so Wahnsinn, dass wir 22 Jahre gebraucht haben, die gefüllt waren von so vielen Touren, von so vielen Platten, so krassen, tollen Erlebnissen, also kleine wie große, kleine große Erlebnisse, bis wir uns irgendwie so zerfahren hatten, dass wir mehr oder weniger wortlos auseinandergegangen sind. Eine krasse Leistung aus meiner Sicht, so viele Jahre dabei zu sein und irgendwie jetzt auch schön, jetzt wenn man so, sagen wir, das als Scheitern bezeichnet, zu sehen, dass man so einen Faden ja wieder aufnehmen kann und dass sich dann all das, was er mal auseinandergebracht hat, dass das plötzlich so zu so einem Schatz wird und dass es dann halt alles egal ist. Man hat halt einen Neustart und fängt irgendwie neu an. Für mich fühlt sich so an, als würden wir neu anfangen. Letzte Woche waren wir in der Schweiz und haben wir etliche ganz mini kleine Konzerte gespielt vor vielleicht 100 Leuten, die die Karten gewonnen haben. Und das ohne Produktion, wir sind einfach nur zu fünft rumgefahren, haben unsere Amps auf die Bühne gestellt, ohne uns zu verkabeln, ohne Monitor, ohne irgendwas. Und das waren so schöne Momente der Begegnung, wo man nichts hatte an Technik, was zwischen einem steht. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ey, das ist einfach Musik machen mit den anderen beiden. Das macht so sau viel Spaß. Und dann braucht man manchmal einfach einen längeren Weg, um das wieder zu finden.
Gibt es bei euch da auch Momente, die ihr, wo ihr gemerkt habt, ja, jetzt läuft's wieder, jetzt spüre ich wieder den Sparkle?
Ja, als wir uns zum ersten Mal zum Beispiel wieder getroffen hatten und gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht alles in dem Gespräch aufarbeiten, sondern lasst uns mal die Musik wieder sprechen für uns. Da gab es schon so einen krassen Moment, als wir uns für ein Lied entschieden haben und wir waren uns eher unsicher, wie das Lied gleich wieder geht und haben aber losgelegt und dann kam dieses Lied da irgendwie aus irgendeinem Stübchen im Hinterherzen rausgekrochen und hat so gespielt für uns und wir mit dem Lied und das war schon ein unglaublicher Moment, so, ah, dieses Lied, ja, da ist es, genau. Aus so einer Erinnerung kam es raus und hat uns wieder gesagt, was wir da so haben. Rüdi hat vorher von dem Schatz gesprochen und wir haben da ganz viele kleine Schätze, die da so rausgeflogen sind über den Lauf der Zeit und die da draußen zu den Menschen gefunden haben. Und dann haben die Lieder uns irgendwie wieder zusammengeführt und uns gesagt, was wir da eben haben so und was uns da so verbindet. Und dieses Gefühl war ziemlich schnell wieder da und die Erinnerung an dieses Gefühl, was es bedeutet, wenn wir zusammen Musik machen. Und das ist so das Wertvolle. Das haben wir, glaube ich, vor der Pause oder vor der Krise so ein bisschen verloren gehabt, so was das für uns eigentlich bedeutet.
Ja, ich habe tatsächlich, das ist natürlich ein einschneidender Moment, wenn man sich wieder nach langer Zeit trifft im Proberaum, aber ich habe natürlich dem Ganzen nicht so getraut. Habe zwar gespürt, dass die Energie da sein könnte, aber ganz klar war für mich, als wir wieder gemeinsam an neuem Material gearbeitet haben. Und da haben wir uns zurückgezogen in Niederbayern, an so einem ganz speziellen, tollen Ort, wo wir dann wirklich 4 Tage zum ersten Mal wieder gemeinsam verbracht haben und uns beim guten Rotwein neuen Ideen hingegeben haben. Und da war für mich klar, wir sprechen wieder ganz anders miteinander als vor der Pause. Es ist ein Elan da, wie so ein Bubentum, das wieder irgendwie ins Skilager darf. So ein Gefühl war das für mich. Und das war so spezielle Momente, die wir dann wirklich auch des Öfteren wiederholt haben. Da war für mich klar, ja, es funktioniert eigentlich bei Weitem besser als vor der Pause, wo wir uns ja eh schon verrannt hatten.
Da kann man ja wirklich sagen, also ich hoffe, es klingt nicht allzu kitschig, aber ich liebe Kitsch, dass das wirklich nötig war, also dass diese Krise euch wahrscheinlich wirklich geholfen hat eventuell und vielleicht auch bewahrt hat vor Schlimmeren. Aber was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Hat jeder sein eigenes Ding gemacht?
Wir haben in den, sagen wir mal, 3 Jahre, in denen wir uns nicht um Musik gekümmert haben, haben wir uns 3-mal gesehen tatsächlich. 3-mal in einem Café, initiiert von unserem Manager, damit wir uns nicht ganz verlieren und haben so uns abgetastet und zu keinem Ergebnis gekommen. Privat hat natürlich jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Ich habe mich einer Musik hingegeben, hab selbst so ein bisschen mit meinem Bruder Musik gemacht, habe ein Buch veröffentlicht, einen Roman geschrieben, vor mich hin gearbeitet, sehr viel Spaß dabei gehabt, aber natürlich immer stark gehofft, dass wieder ein Zeichen kommt, der Verbrüderung mit den Sportfreunden. Ja. Das war natürlich auch, das hat Peter vorhin schon angesprochen, wahrscheinlich wäre es mir nicht so schlecht gegangen, wäre ganz klar gewesen, hey, unsere Pause dauert 3 Jahre oder hey, es war jetzt vorerst mal mit uns, dann hätte ich da irgendwie einen Abschluss finden können, mich auf ziemlich deutlich auf was Neues oder was anderes konzentrieren können. Aber ich sage auch, der wahrscheinlich das am meisten beschissen fand, diese Pause, und auch die Art und Weise, wie sie entstanden ist und wie sie nicht kommuniziert wurde als Pause, im Nachhinein kann ich dir nur recht geben. Wahrscheinlich war das so essentiell und wichtig für uns als Band, um uns wieder neu zu orientieren, dass es uns überhaupt noch gibt, genau. Das war jetzt kein schöner Satz, aber er war verständlich, glaube ich.
Manchmal braucht man einfach eins auf die Schnauze von irgendwas, damit man aufwacht. Wahrscheinlich ist ein Teil von dem drin. Vielleicht ist auch ein Teil davon drin, dass man sich dann irgendwie schönredet im Nachhinein. Keine Ahnung, es ist einfach nur total schön, dass es uns wieder gibt. Und irgendwie, ich merke so bei mir, ich habe gar keinen Bock, das groß zu erklären. So, und frage mich eigentlich, erklären wir uns da, weil wir denken, wir müssten uns für irgendwas erklären, oder erklären wir uns, weil wir es miteinander nicht richtig geklärt haben? Keine Ahnung. Ich sehe nur, wenn wir auf die Bühne gehen oder wenn wir im Bus unterwegs sind, wir haben einfach so sau viel Spaß. Und ich bin so für mich, so, ich hatte, also es war natürlich irgendwie scheiße, in so eine Pause reinzuknallen, so wie es in vielen Leben auch mal scheiße ist. Ich habe irgendwie alles probiert, um irgendwas zu finden, wo ich mir dachte, hey, das fühlt sich genauso cool an wie eine Band. Und am Ende bin ich in einer über zweijährigen Coaching-Ausbildung gelandet und hab da einfach so krass aus der anderen Ecke was lernen dürfen. So einfach, ja, wie lässt man sich aufeinander ein? Wie hört man auf? Wie kann man aufeinander hören? Was fehlt mir eigentlich dazu, für einen anderen Menschen richtig da sein zu können, durch Zuhören, durch Kommunikation? Und das hat mich zum Beispiel auf eine ganz andere, zu so einem ganz anderen Ding geführt, so in mir. Und hat dadurch dann die Zeit total als zu so einer Bereicherung gemacht. Und und dann kommt man zurück und schnallt sich irgendwie den Bass rum, tritt auf den Verzehrer, hinter einem dengelt jemand ins Schlagzeug und spielt so coole Lieder. Das ist irgendwie so ein bisschen Frühling.
Also ich glaube, wir reden gern darüber oder wir reden intensiv darüber, weil es ja auch eine intensive, markante Zeit war. Also diese
Pause,
die uns ja emotional auf verschiedenste Art und Weise angefasst hat. Also es hat ja keiner gern die Pause gehabt. Also wir hätten uns ja alle gewünscht, dass es erfolgreich, wie auch immer man den Erfolg definiert, weitergeht. Also ich finde es nicht schlimm. Das ist, ein völliger Teil der Band, der über den man sprechen muss und soll und darf.
Wie war denn euer erstes Konzert nach so langer Pause?
Musikalisch durchwachsen, würde ich sagen, aber hochemotional.
Das hört sich an wie jetzt so eine Floskel im Zeugnis. Sie war sehr beteiligt am Schulunterricht. Das müsst ihr jetzt ein bisschen besser definieren. Ich kann es nicht.
Man könnte sagen, die Band war anwesend.
Ich glaube, also wir sind alle ein bisschen erschrocken, als wir die erste Live-Probe gemacht haben, dort in dem Club, in dem wir auch unser erstes Konzert spielen wollten. Also so, ich weiß echt noch genau, wie wir da saßen und so und dachten so, boah, wird jetzt krass. Also wenn wir das jetzt anbieten, so, dann können wir gleich wieder in die Pause gehen quasi. Dann werden wir wieder zurückgeschickt. So. Aber was ich halt schön fand, ist, dass wir sehr wohl, finde ich, anwesend waren halt. Gut, das Musikalische war jetzt nicht so super wichtig, fand ich auch bei dem ersten Konzert, aber wie es uns halt alle mitgenommen hat, das war so schön zu sehen. Und auch unsere Crew übrigens, für die das ja auch jetzt nicht leicht war, so, die aber sich alle committed haben, dass sie wieder am Start sein wollen, weil sie so hingefiebert haben, auch so, hey, wann kommen die Boys wieder, so, wir wären am Start, so, wir wären da, weil die haben das auch sehr vermisst, so. Und das war so schön zu sehen, wie alle zusammenkamen und alle das gefeiert haben, dass es jetzt wie auch immer wieder weitergeht. So, weil es war ja dann auch ein Prozess, war jetzt auch nicht abzusehen, dass wir jetzt gleich wieder fett durchziehen. So. Das hat sich ja alles so entwickelt dann erstmal mit der Zeit.
Das war auch schön. Die Leute waren ja auch noch irgendwie satt von der Pandemie. Die waren ja auch jetzt nicht Firmen mit Konzerten, waren lang abstinent. Die haben sich erstens die Zuschauer haben sich erstens gefreut, dass wieder was passiert. Zweitens haben sie natürlich irgendwie teilgenommen an der Wiedervereinigung der Sportfreunde. Also das war schon echt hoch emotional und der Auftritt selbst war dann schon bei Weitem besser als die Generalprobe.
Gut, das erste Konzert, ihr wart anwesend, aber trotzdem ging es wahrscheinlich genau um die Erfahrung eher. Erinnert ihr euch denn an euer schlechtestes Konzert ever?
War das das, Flo, wo du so Halsweh hattest und dich mit Jägermeister heilen wolltest?
Es war schlagzeugtechnisch ziemlich gut tatsächlich sogar, ab dem siebten Schnaps. Nee, also ich glaube, man verdrängt es auch ein bisschen, wir erinnern uns natürlich lachend an Konzerte, die schlecht waren, aber auf Anhieb so das beste Konzert oder das schlechteste oder das lauteste zu erwähnen, ist immer schwer. Wenn wir jetzt gemeinsam ein bisschen überlegen dürften, könnten wir uns wahrscheinlich gegenseitig auf die Sprünge helfen, aber es gibt wirklich Konzerte, wo man Kopf schüttelt, von der Bühne geht, so mit einem leichten Ansatz von Flennen im Gesicht,
also weil es halt so furchtbar war. Ich kann eins nennen, also Bremen im Pier vor 5-6 Jahren, könnte ich an das noch erinnern. Also für mich war das so, als würden wir in der Stadt der lebenden Toten spielen. Manchmal ist es so, und es passiert total selten, dass irgendwie keine Verbindung hergestellt wird. Ich habe keine Ahnung, wo eine Verbindung herkommt, wie es entsteht oder was dafür zuständig sein muss. Aus meiner Sicht kam sie nicht. Und alles hat sich halt einfach wahnsinnig leer und sinnlos angefühlt im Moment. Vielleicht war es auch einfach ich. Das ist ein harter Zustand, auf der Bühne zu stehen und das Gefühl zu haben, da passiert nichts zwischen einem. Man kriegt auch die Verbindungen nicht zu einzelnen Leuten, weil es gibt ja immer so Leute, mit denen hat man so ein kleines Ding am Laufen. Irgendwie kleine Witzchen gehen hin und her, man lacht sich zu und so verankert man sich so im Publikum. Das gab es da nicht. Also schlecht ist ein Konzert für mich, wenn diese Verbindung nicht hergestellt wird. Vielleicht ist es so auch im normalen Leben, dass man, wenn man das Gefühl hat, man kriegt seine Nachricht nicht unter. Und wenn man sich dann vorstellt, man hätte das 2 Wochen lang, dann kann sich das so anfühlen wie 2 Stunden auf so einer Bühne, wo man sich in so einem Zustand fühlt.
Ja, ich mache manchmal Stand-up-Comedy und da ist es dasselbe. Du kannst einen und denselben Witz erzählen vor unterschiedlichem Publikum und das eine Mal läuft super. Das andere Mal ist es furchtbar und du zweifelst an allem, wobei das Gute ist, dadurch, dass du immer wieder auftrittst, weißt du, es kann das nächste Mal ganz anders laufen, wodurch ich auch ein ganz anderes Bild übers Scheitern bekommen habe, dass es eigentlich kein Scheitern gibt, sondern eigentlich immer nur mit dem Weitermachen eigentlich verbunden. Mhm.
Genau, es sind so Wellen. Man muss es wissen, dass es braucht halt dieses Tief offenbar. Und wenn man in diesem Tief ist, dann wird man halt souverän, glaube ich, wenn man sagt, hey, okay, ich bin jetzt, hier ist es gerade wieder und das andere kommt. Also es kann halt nicht immer so das High sein. Aber das ist total spannend, finde ich, was du da sagst. Es ist eben dieses Ding, dass man dann einfach weiß, es ist normal irgendwann, dass es jetzt nicht zündet.
Also es ist ja als Stand-up-Comedia, oder was ist die weibliche Form von Comedian? Natürlich, du bist allein da oben, wenn das Ding nicht zündet, dann bist du erst einmal wirklich total nackt, sage ich jetzt mal, und weißt nicht hin und her, machst weiter. Wir haben ja wenigstens den Lärm, der uns retten kann. Also wenn wirklich das Publikum nicht mitgeht, dann heißt es bei uns, komm, nächste Song einzählen und bam, und wir sind zu dritt und können da uns wenigstens auf unserer eigenen Musik so etwas irgendwie dahin surfen. Aber bei sowas, das stelle ich mir schon wirklich sehr, sehr hart vor. Kommen wir aber zur Grundsätzlichkeit dieses Podcasts, das Wort Scheitern. Der Rüde hat es ja jetzt schon gerade gesprochen, du hast jetzt auch gesagt, dass es irgendwie ja Wellen sind von mal klappt es, mal nicht. was ist Scheitern? Ja, das, also jetzt wird es natürlich irgendwie grundsätzlich, aber ich kenne das Wort nicht so sehr tatsächlich. Ich will nicht scheitern oder scheitern. Ich sehe eher dann, dass irgendwas halt dann nicht klappt. Aber Scheitern ist so massiv. Ich weiß gar nicht, ich kenne das Wort in meinem Sprachgebrauch nicht. Mein Leben ist dazu da, dass ich was ausprobiere, dass ich ganz viel Neugier habe, dass ich viel versuchen will. Und Gott sei Dank klappt sehr viel und manches klappt halt nicht. Wann ist einer gescheitert? Ist einer gescheitert, wenn er wirklich der Existenz beraubt wird, weil er nicht mehr arbeiten kann? Ist das dann ein Scheitern? Oder, also das ist ja das Spannende eigentlich für mich. Ich will bisher nicht gescheitert sein, weil ich irgendwie meine Halle nicht ausverkauft habe oder weil ein Lied nicht so geklappt hat. Vielleicht habe ich auch einen ziemlich naiven Blick drauf oder auch einen, der sagt, hey, ich schütze mich da lieber. Aber ich falle auch gerne auf die Schnauze, ist für mich nicht Scheitern. Also das wäre mal so eine grundsätzliche Frage, weil du ja vorher auch gefragt hast, was ist Erfolg? Wo ich auch nicht ganz zufrieden war mit Rüdes Aussage, aber es ist eine individuelle Sicht auf die Definition Erfolg gewesen.
Ja, ich finde das interessant, was du sagst, Klo. Ich glaube, das ist deshalb für dich kein großes Ding, wenn irgendwas nicht klappt, weil du es nicht persönlich nimmst. Ich glaube, du siehst halt einfach dich dann in dem Moment nicht gescheitert, sondern das, was du halt versucht hast, ist halt schiefgegangen. Und dann geht es halt auf zum Nächsten. Und ich finde es keineswegs naiv oder so. Ich finde es einfach nur produktiv und gut für dich, weil du lässt dich halt dadurch nicht ermutigen. Und wenn ich nochmal zurückgehe so an so Situationen auf der Bühne, wenn ich merke, dass da keine Connection weder zum Publikum da ist, noch zu uns und ich anfange dagegen anzukämpfen, dann wird es so schlimm da oben auf der Bühne und man steht und versucht und ringt um irgendwas, was einfach unter diesen Voraussetzungen aber nicht möglich ist zu erreichen, dann ist es furchtbar und dann ist es wirklich übel, dann fühlt es sich total übel an. Aber wenn ich in dem Moment irgendwie check so, also kurz mal zurücktreten kann und merke so, hey, das funktioniert ja gerade überhaupt gar nicht, dann hat es schon Klick gemacht und dann ist es so ein, dann kann es sogar zu so einem angenehmen Scheitern werden, dass ich mir denke, so, boah, wie skurril ist die Situation, so, ja, schau es dir mal an und jetzt versuch mal Kontakt zu Rüde und Flo aufzunehmen und so und schauen wir mal, wie, in welche Richtung es jetzt gehen kann, so, dann wird es total interessant und dann entstehen meist dann lustige oder interessante oder gute Wendungen, so.
Das ist echt so dieses Element davon, sobald du anfängst oder sobald ich anfange, etwas persönlich zu nehmen, navigiere ich mich in so eine komische Sackgasse rein. Und die verstärkt sich selber und da rennt, genau. Tatsächlich produktiv wird es einfach, wenn man es einfach nur feststellt und dass irgendwas gerade nicht stimmt und dass die Mittel halt nicht reichen, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, aber auf keinen Fall irgendjemanden dafür verantwortlich machen.
Ja, ich glaube, das ist gerade als junger Mensch, also es hören auch viele junge Leute zu, noch etwas schwierig. Ich glaube, da spielt auch die Erfahrung eine große Rolle. Merkt ihr da Unterschiede, wie ihr mit sowas umgeht jetzt und im Vergleich zu am Anfang? Oder wart ihr am Anfang vielleicht sogar noch lockerer, weil ihr euch gar nichts geschissen habt? So?
Das ist Teil unseres Banddaseins. Also nicht, dass wir uns nicht scheißen, aber dass wir immer schon sehr augenzwinkernd auf uns geblickt haben und uns nie zu ernst genommen haben. Das, glaube ich, ist ein Grund, warum es uns noch gibt und andere Bands tatsächlich, die mit uns in den Anfangsjahren im Gleichschritt gegangen sind. Und wir haben einfach eine gute Art, bodenständig zu sein und über uns lachen zu können. Und das hilft ganz einfach in der heutigen Zeit. Ich glaube, Humor ist ein wahnsinnig probates Mittel, das Leben so zu nehmen, mit all seinen Tiefen, das es mit sich bringt. Und da sind wir, glaube ich, stark, auch untereinander. Wir können ziemlich fies zu uns sein und trotzdem, und das Opfer in dem Fall trotzdem lachen. aber
zum Lachen bringen, das ist ja das Gemeinste.
Waren wir jünger anders als jetzt? Von der Einstellung her glaube ich nicht. Ich komme jetzt auch noch mehr auf das Scheitern an sich und warum es vielleicht ich nicht so definiere wie andere. Es ist natürlich ein Glück, dass wir, und jetzt sage ich auch wieder Erfolg, mit der Musik so erfolgreich sind, dass wir gut davon leben und unsere Familie ernähren und Sicherheit schaffen können. Ich glaube, würde das nicht klappen, müssten wir ringen um Einnahmen, müssten wir vielleicht sogar woanders noch uns Zubrot holen und Verdienste schaffen, dann wäre das was anderes. Vielleicht ist das auch jetzt meine Definition von Scheitern. Für mich ist wer gescheitert, der wirklich am Boden liegt, ob jetzt wahrscheinlich, ja genau, wenn er irgendwie sich bemüht, aber das irgendwie nicht schafft, dann würde ich vielleicht sagen, man ist gescheitert. Ansonsten, ja, reden wir uns relativ leicht jetzt gerade und zu sagen, ich möchte viel ausprobieren, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Weil die Musik von der, die klappt ja ganz gut noch. Es war aber auch so ein Zustand in der Pause, wo nicht klar war, gibt's uns noch, reicht es dann schon? Sind wir etwa gescheitert? Also die Frage habe ich mich dann schon gestellt. Also vielleicht klingt es jetzt ein bisschen wirr, aber ich finde es ja gerade eben so spannend. Der Name des Podcasts, kann ich mich mit dem Wort identifizieren? Warum sage ich, ey, ich will alles ausprobieren und wenn ich's nicht schaffe oder wenn es jetzt nicht erfolgreich ist oder wenn es keinem gefällt, dann ist mir auch egal. Es ist natürlich einfach, wenn die Hauptsache, die wir machen, ganz gut klappt. Also vielleicht ist das auch ein Grund. Das, so ehrlich muss man natürlich sein.
Also meine Definition von Scheitern hat sich auch mit der Zeit total verändert. Ich glaube, das Weitermachen ist der Schlüssel. Also ich habe auch mit dem Podcast eine Pause gehabt aus gesundheitlichen Gründen und finanziellen Gründen und habe mir dann aber auch diese Rolle der Gescheiterten quasi gegeben, weil ich finanziell halt Finanzamt wollte Geld, also man kennt's, und dachte, ich kann deswegen auch nicht weitermachen, weil ich bin ja jetzt gescheitert, ich bin ja jetzt ein Niemand und das war eigentlich Quatsch. Ich hätte genauso weitermachen können, genauso weiter kreativ arbeiten können, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber eigentlich bin ich da gescheitert, weil ich nicht weitergemacht habe. Und man muss dazu sagen, sprachlich gesehen, das Wort Scheitern ist in Deutschland sehr krass. Im Englischen ist Failing, kommt dem nahe, aber trotzdem hat es nicht die Gewichtung wie bei uns. Und im Polnischen zum Beispiel gibt es das Wort Scheitern gar nicht.
Ja, ja, tatsächlich.
Ja, ich glaube, dass es total an so einer Spielkultur mangelt. Also man spielt natürlich Brettspiele, man spielt Fußball und man schaut Spielen zu oder man schaut Menschen zu, wie sie spielen. Aber im wirklichen Leben weiß ich nicht, ob man diesen Modus hat, mit seinen Fertigkeiten, mit anderen Leuten zu spielen. Eine Idee sich vorzunehmen, ist es ein Text, den man zu einem Lied machen will, oder ist man kein Musiker und sagt sich, ich will jetzt einfach was gründen. Ich will einen Podcast machen. Ich will dieser Idee nachgehen. Das ist einmal so, glaube ich, wenig das Selbstverständnis, dass man einfach so an die Sache rangeht. Ich spiele jetzt mal. Und ich bin stolz darauf, dass ich spiele und dass ich erwachsen bin und mit meinen Fertigkeiten halt ein anderes Spiel spiele als Kind. Erfolg ist vielleicht auch einfach die Zeit, die ich mit meinen Träumen verbringen kann und die Zeit, die ich mit Menschen einen Traum teilen kann. Und wenn der eine nicht klappt, habe ich vielleicht eine gute Zeit verbracht und bin was nachgegangen, habe was mitgenommen, habe was gelernt und das nächste Mal mache ich es besser. Ich glaube, das liegt, das ist tatsächlich, wie du sagst, es gibt in Deutschland starke Worte fürs Scheitern oder viele starke Beschreibungen und das drückt halt vielleicht so einen ganzen tiefes Innere einer deutschen Kultur aus. Perfektionismus, die Dinge sind nur was wert, wenn sie perfekt sind, was auch immer perfekt heißt. Und du bist auch nur in vielen Teilen der Gesellschaft bist du halt ein gutes, mündiges Mitglied der Gesellschaft, wenn du halt einfach straight deinen Weg gehst. Ich glaube halt, dass wir uns mit Blick auf die Zukunft darauf angewiesen sein werden, viel mehr zu spielen, zu lernen und auszuprobieren. Weil die Dinge, die auf uns zukommen, die erfordern halt die Gabe des Improvisierens und des Wertzuschätzen, dass man improvisieren kann mit dem, was man macht. Also weniger einfach Angestellter zu sein, als zu einem Stück, zu einem Teil auch irgendwo so eine Künstlerseele in sich zu tragen, mit allen Fertigkeiten, die man hat. Ob du Soziologe, Physiker, Informatiker bist.
Ja, das finde ich auch interessant. Aber ich, ich stelle auch fest, wenn ich jetzt so an meine Tochter denke zum Beispiel, wie kompliziert das eigentlich ist, weil eigentlich geht es ja viel darum, Fehler machen zu dürfen, ohne dass es halt ein Problem ist, sondern dass es eher gewinnbringend ist, sage ich mal, Fehler zu machen, weil es dich halt immer irgendwo anders hintreibt. Und wenn man es und gleichzeitig will ich als Papa meine Tochter vor Fehler bewahren. So, das stelle ich halt fest. So, man will gerne das den Kindern ersparen auf eine Art, und das ist falsch einfach, weil es halt nur dazu führt, dass man versucht, eben perfekt oder fehlerfrei durch ein Leben durchzukommen. Und das ist ein Irrglaube und das ist ein totaler Schmarrn. Und da komme ich jetzt nochmal zurück zu uns als Band in den Anfangstagen. Ich glaube, uns hat es total geholfen, dass wir wussten von uns, dass wir nicht die versierteste Band sind und dass automatisch Fehler passieren bei uns, weil wir halt einfach nicht so Top-Musiker waren, noch es jetzt sind. So. Und das hat uns geholfen, da rein starten zu dürfen, so eine Punk-Attitüde quasi. Hey, es ist klar, es werden Fehler passieren, wir sind alles andere als perfekt, aber gleichzeitig war da ein Gefühl von, wenn ich mich zurückerinnere, hey, wir sind unschlagbar, wir kommen am Nachmittag auf die Bühne und fegen da erstmal drüber, so dass da dass das davor vergessen und das danach erstmal nicht relevant ist. So, also so ein Gefühl hatte ich irgendwie so. Und dann ging es aber natürlich los. Dann kommt man durch unterschiedlichste Phasen durch. Dann hat man mal einen Erfolg gehabt, dann will man den Erfolg wieder erfüllen, so quasi. Dann wird es natürlich komplizierter. Aber das war so das Gefühl vom Anfang. Und das ist halt, das hat was derart Freies für uns mitgebracht, dass wir da so ein bisschen geflogen sind halt.
Ich finde den Punkt mit dem Kind auch dahingehend sehr interessant, dass wir mit Erwachsenenfehlern ganz anders umgehen wie mit den Kinderfehlern. Also es gibt immer dieses klassische Beispiel, wenn das Kind hinfällt, würdest du nie auf die Idee kommen, dem Kind zu sagen, bleib liegen, das wird nichts mehr, das hat nicht funktioniert, sondern du sagst, ja, steh auf, du lernst es schon noch, du wirst noch ein paar Mal hinfallen. Aber bei Erwachsenen sind wir da deutlich strenger, zumindest im beruflichen Kontext. Im Sport zum Beispiel schon wieder gar nicht. Im Sport ist es voll normal, dass die eigene Fußballmannschaft, von der man Fan ist, irgendwie auch mal verkackt. Und dann hört man ja auch nicht auf, Fan zu sein. Außer, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch aufgehört, Fan zu sein irgendwann mal, aber
vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass die verschiedenen Disziplinen noch nicht genug voneinander gelernt haben.
Ja, aber warum macht man da die Trennung? Das ist so eigenartig. Irgendwann fängt man an zu sagen, erwachsen sein ist irgendwie was anderes als Kind sein. Aber eigentlich, also habe ich gemerkt, läuft es immer wieder darauf hinaus, dass ich zum Kindsein zurückkomme und dann auch wirklich wieder glücklicher werde. Mhm.
Ja, also vielleicht ist es echt die Zeit, wo man, vielleicht ist das ein Mittel, um sich, das einem hilft, sich den Dingen zu stellen, die auf uns zukommen. Also wir machen ja jetzt, die Gesellschaft steht halt vor einem riesigen Technologiesprung. Also die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die technologische Entwicklung wird uns so fordern, vermutlich wie vor, weiß nicht, 120, 130 Jahren die industrielle Revolution irgendwann. Und ich glaube, dem können wir einfach nur begegnen, indem wir uns so auf die tiefen Wurzeln so der Menschlichkeit zurückziehen, so ausprobieren, spielen, Probleme entdecken, sie lösen, miteinander kooperieren, neue Mittel der Kooperation finden. Und das hat für mich einfach damit zu tun, dass man von den verschiedenen Disziplinen lernen, anfangen muss zu lernen, von verschiedenen Haltungen, dass man von einem Künstler, von einem Schauspieler auch was lernen muss. Das, wenn man auf die Bühne geht und was präsentiert als, oder wenn man eine Geschäftsidee hat und sie jemanden vermitteln möchte. Wann immer man eine neue Idee in die Gesellschaft reinbringen möchte und voranbringen möchte, gibt es, glaube ich, viele Komponenten, die man aus den verschiedenen Disziplinen einer Gesellschaft lernen kann. Von Malern, von Musikern, von Soziologen, von Physikern, von all den Leuten, die Dinge voranbringen. Ich glaube, das drückt jetzt mehr und wird nötiger denn je.
Ja, gebe ich dir recht. Aber das Ausprobieren das du erwähnst, das Spielen beinhaltet auch, dass wir an der Fehlerkultur arbeiten, dass wir das erneuern, neu überdenken. Und der Satz vorhin hat mir gefallen, ich kehre zum Kindsein zurück und bin dann glücklicher. Ich glaube, darum geht's. Ich kann ums Glücklichsein, um den Sinn, die Sinnhaftigkeit des Daseins zu spüren. Und es kann doch einer der erfolgreichste Typ sein und trotzdem todtraurig und am Ende, bei seinem größten erfolgreichen Projekt hat Milliarden von Dollars und sitzt da und flennt, weil er traurig ist. Und ich mache ein Projekt mit zum Beispiel mit meinem Bruder. Ich habe sau viel Spaß, bin der glücklichste Mensch in dieser Zeit. Aber es ist total ertraglos. Egal, ich habe in dem Moment einfach, ich verspüre Glück mit einem wichtigen Menschen, der mir nahe steht. Und auch wenn es nicht viele interessiert. Ich finde, ich bin da nicht gescheitert. Sondern ich habe eine Lebenszeit, die wahnsinnig schön war. Und mir wahnsinnig wichtig ist.
So eine Perle wie bei Alles steht Kopf.
Ja, das ist Zeichentrickfilm. Ich weiß, ich kenne ihn nicht. Aber auf alle Fälle, genau, es geht darum, wer scheitert. Also wer hat Erfolg? Es gab erfolgreiche Musiker, die haben sich den Kopf weggeblasen. Also,
das ist auch, ich finde dahingehend auch sehr spannend, über Ziele zu sprechen. Ich finde, ich habe wahnsinnige Angst vor Erfolg und vor Zielen. Und das verstehen ganz viele Leute nicht. Ich finde, wenn man Ziele erreicht, kann das manchmal auch gar nicht so befriedigend sein, wie man vielleicht dachte, als man auf das Ziel hingearbeitet hat. Man spricht ja auch immer von einer Reise, dass die Reise selbst immer viel schöner ist als das Ziel dann. Hattet ihr das auch, dass ihr mal interne Bandziele hattet? Dann habt ihr das erreicht. Ich meine, ihr habt diverse Erfolge, wenn wir jetzt von diesen kommerziellen Erfolgen sprechen, gehabt. Hattet ihr Ziele und dann habt ihr die erreicht und gemerkt, das ist jetzt gar nicht das, was ich wollte?
Also nicht so konkret, dass es gar nicht das ist, was ich wollte oder was wir wollten. Ich stelle nur fest, dass das Erreichen von Zielen halt nichts lang Anhaltendes ist so. Also man denkt so, wenn man da dann ist, dann ist es, dann habe ich es geschafft so, dann ist es erreicht. Aber das hält halt bei mir jetzt zumindest nicht lange an, dieses Gefühl so. Sondern es ist erstmal vielleicht so ein, puh, geil, cool, jetzt bin ich da. Aber was ist dann danach so? Und deswegen komme ich wieder eher zu dem Prozess oder zum Machen oder zum, was eigentlich das Erfüllende ist. So. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass sich ein Erfolgsziel oder sowas zu stecken eher eine Bürde sein kann.
Also ich finde schon, dass wir das erlebt haben, dass wir, ja, wenn man es so nennen will, Ziele, die wir uns gesteckt haben, nicht erreicht haben, indem man Hallen bucht, weil man sich sicher ist, die werden voll und dann aber an der Größe der Halle halt da nicht hinkommt. Das ist halt, ja, also
gescheitert sind.
Ist es dann erscheitert oder hat man einfach dann das Ziel nicht erreicht? Auch wieder eine Definitionssache, aber wir haben uns schon auch Ziele gesetzt, die dann nicht eintrafen. Wir haben uns lang keine Ziele gesetzt und haben sie trotzdem alle übertroffen. Das war bei uns lang der Fall. Es war immer in den ersten 15 Jahren ein stetiges Bergauf und irgendwann kam natürlich eine Stagnation und auch so eine gewisse Enttäuschung, weil jetzt die Hallen doch nicht mehr ganz voll sind. Also damit, aber auch das ist wieder die Frage, ist man dann gescheitert oder erfreut man sich an den Leuten, die da sind und hat mit denen immerhin immer noch Tausende den gleichen Spaß. Also, aber ich finde schon, dass wir manche Ziele halt nicht erreicht haben, die wir uns gewünscht haben.
Aber die Frage ist ja, ob du Ziele erreicht hast und dann enttäuscht warst.
Ja, es wäre ziemlich heuchlerisch jetzt zu sagen, wir haben uns dann über diese halbvolle Halle gefreut. Also klar ist man dann, also das Konzert war trotzdem super, aber wir hätten natürlich dann schon auch gern diese Halle voll gehabt, jetzt bei dem speziellen Beispiel. Das war jetzt blöd zu sagen, wir haben uns dann genauso gefreut, obwohl nur drei Viertel voll war. Also
ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Pass auf, ich meine eher so. Ihr habt euch vorgenommen, Beispiel, wir wollen Platz 1 in den deutschen Charts sein. Geil, das wollen wir. Dann habt ihr das erreicht und habt gemerkt, ich fühle mich gerade überhaupt nicht geil dabei.
Okay. Ja, das ist eine andere Frage.
Ja, vielleicht ist sowas wird bei mir immer eher so madig gemacht, durch das, dass ich dann aufs nächste Ziel gleich schaue. Das Ziel ist immer irgendwie so ein kleines Leuchten irgendwo, damit man halt irgendwo eine Richtung hat miteinander. Aber im Grunde genommen birgt es in sich auch die Gefahr, dass man den Weg halt übersieht und dass man den Weg dann an dem Ziel misst, an dem Erfolg des Ziels. Also wir hatten so coole Zeiten bei der Laboum-Platte, die ist 2007 rausgekommen. Natürlich auch ein bisschen auf und ab, ein bisschen schwierigere Sachen, aber zwischenmenschliche Themen, klar. Aber es waren einfach viele gute Momente da in meiner Erinnerung. Und ich weiß, wir sind auf Platz 1 gegangen und ich hatte dieses Gefühl, dass die Zeit jetzt gerade nicht so viel so wertvoll ist, weil der Trend in eine andere Richtung gezeigt hat. Und ich dachte mir, wie bist denn du gerade drauf? Wie bist du drauf? So komisch zahlengetrieben. Ich kann gar nicht mehr sehen, was überhaupt los ist. Verliere völlig den Überblick, weil das Ziel nicht eigentlich das, also für mich hat es was von dem Wahnsinn eigentlich, dass ich meine Gegenwart gar nicht mehr fühlen kann, weil ich mir irgendwie so eine komische Zahl irgendwo setze, sie erreiche, aber dann in die Zukunft schaue und mir denke, naja, morgen ist ja eh vorbei. Und ich glaube, das ist eine Künstlerneurotik. Ich weiß es nicht, was es ist, aber wenn ich das bei mir spüre, dann merke ich inzwischen, ich bin echt auf dem Holzweg. Es gibt so Dinge, dass man einen Preis bekommt und an der Bar schon ist der Preis total egal, weil ich mich total freue, dass halt irgendein Kumpel um die Ecke kommt. Das ist vielleicht für mich das Schönere, dass es gar nicht so wichtig ist, was man da in Händen hält.
Aber wir haben natürlich, gell, das muss man natürlich auch sagen, erreichte Ziele schon auch ordentlich gefeiert. So ist es nicht. Also das, was du jetzt erwähnst, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen bei dir. Ich kenne es natürlich immer, diese, wenn man sich in so eine Rechnerei verliert. Aber man muss schon dazu sagen, wir haben schon auch echt freudig und feucht erreichte Ziele gefeiert. So ist es nicht.
Das stimmt, das haben wir. Aber ich würde gerne nochmal auf das Ziel genauer eingehen, weil ich ein Plädoyer halten möchte für nicht das zu erreichende Ziel, sondern ein Entwicklungsziel zum Beispiel. Wenn man sich sowas setzt, ist dieser Prozess viel mehr mit inbegriffen, finde ich so. Weil wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt uns als Band betrachte, so, wenn wir versuchen jetzt ein neues Lied zu schreiben, dass wir es schaffen, dass jeder sein Zeug da zum Beispiel im besten Falle mit einbringt und wir zum Beispiel mehr die Energie betrachten als jetzt den konkreten Inhalt oder so, dann finde ich das ein gutes Entwicklungsziel zum Beispiel, das wir uns setzen können und dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erfolg dann damit einhergeht und folgt, größer als wenn ich sage, ich will jetzt ein Top-5-Hit
Nummer 4-Hit
machen zum Beispiel oder sowas.
Ja, das ist interessant, dass du es sagst, weil tatsächlich sind das auch die Ziele, diese Entwicklungsziele, die ich viel besser genießen kann und auch spüre. Und die führen auch zu einer besseren Arbeitsweise oder Kreativität oder Lebensqualität. Und das finde ich eigentlich ist ein schöner Begriff, also ein Entwicklungsziel, ja.
Ja, da kann man sich auch immer mal wieder zwischendrin viel besser abgleichen. So, ey, bin ich eigentlich auf einem guten Weg da gerade? Gelingt mir das jetzt gerade besser? So, bin ich gut in Kontakt mit mir und mit den anderen und so? Das ist nicht so, da ist irgendwas in ein paar Monaten, das da ganz oben irgendwo auf so einem Sockel steht, sondern das hat täglichen oder mehrfach täglichen Einfluss so aufs Handeln und...
Das geht natürlich sehr, sehr gut im kreativen Bereich, gell? Wenn du jetzt wahrscheinlich aus einem Berufssegment kommst, wo du hochgesteckte Ziele erreichen musst, wie wir müssen jetzt den und den Umsatz schaffen, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, mit Entwicklungszielen zu arbeiten. Deswegen ist das natürlich eine ganz tolle Maßnahme im Kunstbereich, kreativen Bereich.
Ja, aber das stelle ich schon auch in Frage, so wenn jetzt in irgendeinem Business so ein Umsatzziel irgendwie ausgegeben wird, das weiß ich nicht, ob das hinhaut. Also sagen wir, es kann vielleicht hinhauen, aber mit gravierenden Folgen für die Menschen, die das halt,
wenn sich hinhaut. Ja, gut, klar, natürlich. Ja, das ist,
zu erreichen.
Ich meine, haben. Das stimmt natürlich. Also es wäre ja wünschenswert, wenn man dadurch Druck nimmt, indem man nicht Ziele erreichen muss, sondern nur Entwicklungsziele erreichen sollte.
Ich glaube, ich habe eine Theorie, weil wir haben sehr, also so, wenn man jetzt wirtschaftlich denken möchte, würde ich sogar sagen, man würde sogar wirtschaftlich besser rauskommen, wenn wir diese Entwicklungsziele mehr etablieren würden, weil wir ja sehr kurzfristige Ziele im Unternehmen immer haben. Das bedeutet, wir denken nicht langfristig. Also ich habe kein Unternehmen, ich habe keine Ahnung, ich beobachte das jetzt auch nur von außen. Man denkt immer sehr kurzfristig und trifft dementsprechend Entscheidungen, die anderen schaden. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Journalismus es nicht um Klicks gehen würde, um Verkaufszahlen gehen würde, würde vielleicht der Journalismus an Qualität gewinnen und auf Dauer würden dann auch wieder die Verkaufszahlen stimmen. Aber wenn man immer nur kurzfristig denkt, was ja die meisten Leute machen, und nicht Probleme lösen möchte, dann schadet das am Ende eigentlich allen. Also ich wäre da schon dafür, dass man mehr sagt, dass man wieder den Fokus darauf setzt, nicht nur Quantität, sondern auch wieder Qualität zu etablieren. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat, was ich gerade gesagt habe. In meinem Kopf klingen solche Gedanken immer mega smart.
Ja, für mich macht es schon sehr viel Sinn, dass man, das eine ist natürlich das Vertrauen darin, dass Qualität sich durchsetzt und das andere ist für mich die Frage, wie kriege ich es hin, dass die Dinge gut gemacht werden. Und das liegt halt immer an den Menschen. Wie gut geht's den Leuten? Wie gut können sie es aussprechen, ihre Zweifel, ihre Vorstellungen? Wie gut können sie sich einbringen? Und das ist eben schon dieses Ding, ich glaube, ich so das Denken in diesen solchen Begriffen wie Entwicklungsziele, was brauche ich selber, um wirken zu können, dass es total wichtig ist, weil vielleicht bringt es einen auch darum, nicht jede Scheiße machen zu wollen oder zuzulassen, dass man sie macht. Und vielleicht bringt es auch in der Summe mehr Menschen dazu, sich in einem größeren Bild zu sehen und bestimmte, nenn's Produkte, ist ein Zeitungsartikel ein Produkt, nenn's Produkte im Sinne von Ernährung, irgendwelche Dinge, die uns Menschen verbinden und zusammen, keine Ahnung, eine Gesellschaft formen, dass man versucht, positivere Dinge herzustellen, die einem halt mehr Sinn geben. Also so die Sinnfrage in den Dingen, die man tut, die stellt sich, glaube ich, ein Künstler eher, als sie einem gestellt werden im normalen Berufsleben. Aber durch solche Begriffe wie Zwischenziele, die man erreichen möchte, wird man da vielleicht auch eher hingeführt im normalen gesellschaftlichen Leben. Und es verbessert womöglich die Lage.
Ja, ja. Zum Abschluss habe ich immer einen Glückskeks der Woche. Eigentlich würde jeder von euch einen bekommen. Ich würde jetzt symbolisch für uns alle einen aufmachen, weil wir nicht uns persönlich sehen. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Mal gucken, was uns der Glückskeks heute sagt.
Darf ich eine kleine Geschichte erzählen, bis du den
aufmachst? Na klar.
Ich war Student. Und zwar vielleicht im ersten oder zweiten Semester. Und ich kannte den Peter schon, aber ich glaube nicht, dass wir damals schon uns auf eine Band geeinigt haben. Und da habe ich auf einer Studentenparty einen Glückskeks aufgemacht und dann habe ich den Zettel gezogen, ihr Name wird einmal berühmt werden. Und ich habe den lachend natürlich in die Hosentasche gestopft und der war dann ziemlich lang in meinem Geldbeutel, der mir dann irgendwann gestohlen wurde. Aber seitdem glaube ich an
Glückskekse.
An den Inhalt der Glückskekse.
Oh shit, oh mein Gott.
Also ich bin sehr gespannt, was jetzt da drin ist.
Also du wirst weiter berühmt bleiben.
Du wirst scheitern, elendig.
Hier steht, Abwechslung ist die Würze des Lebens. Habt ihr ein abwechslungsreiches Leben, würdet ihr das sagen? Ich würde jetzt mal behaupten, ja.
Das ist ein Volltreffer, würde ich sagen.
Ja, voll.
Ich kann das nur unterschreiben.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für alle, die eure neue Platte vor allem hören wollen, ich werde alles unten in den Shownotes und auch auf YouTube verlinken. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vor allem gehe ich tatsächlich auch, und das ist immer das Schönste bei solchen Gesprächen, für mich selber mit etwas raus. Und zwar, dass die Entwicklungsziele sehr anstrebsam sind. Und es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, danke dir auch. War schön.
Yay.
Schön und inspirierend. Das ist gut.
Ja, danke.
Danke. Das freut mich. Das freut mich. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und für alle anderen, ihr kennt das Spiel, abonniert den Channel, liked dieses Video, bewertet den Podcast gut, aber am Ende folgt eurem Herzen.
Ach, schön.
Tschüss, sehr alles schön. Gute.